Einen schönen guten Morgen, ihr Heiligen und Geliebten. Als ich vorhin reinkam, habe ich schon gedacht, ich habe gestern den Saal irgendwie leer gepredigt, aber dann sind ja doch noch etliche gekommen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es, wenn ihr da wart gestern, ob ihr es gemerkt habt, ich habe versucht, euch herauszufordern. Ob mir das gelungen ist, das werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte zeigen mit deinem Leben. Aber wir brauchen mehr als wilde Entschlossenheit und Bereitschaft, unsere Feinde von Kleinglauben und Routine und Langeweile und Ereignislosigkeit zu besiegen. Wir brauchen mehr als das. Das ist der Start. Aber dann brauchen wir auch wirklich Weisheit, Verständnis, Erkenntnis durch das Wort Gottes. Eifer, sagt Paulus, Eifer ohne Erkenntnis ist schlimm. Sogar noch schlimmer als nichts zu erwarten und einfach so vor sich hin zu dümpeln, dann macht man wenigstens keine großen Fehler. Aber mit viel Eifer, ohne Erkenntnis, kann man eine Menge falsch machen und eine Menge Schaden anrichten. Aber wir müssen ja nicht wählen, entweder Langeweile oder Eifer, sondern wir wählen Eifer plus Erkenntnis. Amen. So, also jetzt geht es im Teaching-Modus weiter und wir werden uns anschauen, wie dann die nächsten Schritte gehen, um ein Leben zu planen, wo wir Frucht bringen, wo wir für etwas nützlich sind, wo wir das Reich Gottes nach vorne bringen, wo wir ein Teil von Gottes Antwort sind. So viele, die Kinder Gottes sind, sind immer noch ein Teil von Gottes Problem. Das ist nicht normal, das ist nicht unsere Berufung, das ist nicht, wofür wir geschaffen sind, sondern wir sollen ein Teil sein von Gottes Antwort für diese Welt, die in solchen Nöten ist und wenn wir erkennen, wo der Zeitgeist hingeht und wie das Maß von Sünde zunimmt, noch viel größere Nöte und Leid hervorbringen wird. Und Gott sucht händeringend Menschen, die sagen, hier bin ich lebe nicht für mich, ich lebe für dich und ich will ein Segen sein für andere. Das müssen wir immer zusammen haben. So viele, irgendwie, was immer sie sich darunter vorstellen, gesegnet zu sein, sie schauen nur auf diesen Teil und deswegen passiert nicht viel. Wir müssen immer diese Balance haben. Ich will gesegnet sein, damit ich ein Segen sein kann. Es hat einen Zweck. Meine Existenz hat eine Bedeutung, hat einen Zweck. Das ist so wichtig. Gut, das war jetzt gestern so die Betonung. Jetzt wollen wir hineinschauen in die nächsten Schritte. Lass uns zu Epheser Kapitel 1 gehen. Und wir wollen jetzt in den nächsten Minuten uns erstmal vor Augen führen, ja, wie sind wir doch als Kinder Gottes privilegiert und gesegnet in so unfassbarer Weise. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Epheser 1 ab Vers 3 war das. Wie er uns erwählt hat, in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, der sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise seiner herrlichen Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem auch wir die Erlösung haben. Wir versuchen nicht, eine Erlösung zu erlangen, wir haben eine mächtige Erlösung, die viel mehr beinhaltet, viel mehr Dimensionen umfasst, als die allermeisten sich das vorstellen können. So, wir sehen hier, wir sind gesegnet, und zwar mit allem, was wir brauchen für ein Leben hier auf der Erde, zur Ehre Gottes zu leben. Das ist ja unsere Bestimmung. Wir sollen lebendige Beweise sein seiner erlösenden Macht, seines Werkes von Golgatha. Wir sollen Trophäen sein in seiner Hand, mit denen er angeben kann und sagen kann, das ist Erlösung, so sieht der Lebensstil der Erlösten aus. Das ist die Alternative, ihr Lieben, zu all dem, was hier in dieser Welt läuft. Wir als Christen, wir sind die Alternative. Wir sind die Alternative. Zumindest von unserer Bestimmung, noch nicht von unserem, was wir tatsächlich zeigen dieser Welt. Ja, aber das wird sich ändern. Ja. Im Moment ist es noch so, wir haben viel im Schaufenster, aber wenig auf Lager. Ja. Und deswegen ist die Welt nicht so interessiert an unseren Ideen über Erziehung, über Partnerschaft, über Konfliktlösung, über gesellschaftliche Fragen und so weiter. Die Welt ist nicht besonders interessiert an uns, weil sie uns schon abgeschrieben hat. Aber das wird sich ändern, wenn wir in die Pläne Gottes hineinschauen, die Gott hat für die letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt. Die Gemeinde Gottes wird scheinen in Finsternis, wird ein Modell sein, wird ein Vorbild sein. Und viele werden kommen und sagen, ich will haben, was ihr habt. Ich weiß, wir sind davon noch weit entfernt, aber wir müssen das Ziel vor Augen haben und dann wissen, okay, was sind jetzt die Schritte, die wir jetzt gehen können. Und der erste Schritt ist nicht Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir irgendwas, sondern der erste Schritt ist, wir lassen uns vom Heiligen Geist hineinführen in das, was tatsächlich schon passiert ist durch das Kreuz, was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. Für viele ist das nur, sie dürfen jetzt die Hölle vermeiden oder sie haben Sündenvergebung. Ihr Lieben, es ist so viel mehr. Und es fängt damit an, dass der Heilige Geist uns die Augen auftut und er tut das durch das Wort. Er hat uns gesegnet, nicht er wird uns segnen, er hat uns bereits gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, nicht ein paar und die anderen, die müssen noch kommen, mit allem, was du brauchst, um hier ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, bist du bereits ausgestattet. Du sagst, naja, also irgendwie bin ich da wohl ausgelassen worden. Irgendwie fehlt da noch ganz viel. Nein, was fehlt ist, dass dir die Augen aufgetan werden über das, was bereits geschehen ist, was es bedeutet, dass du Kind Gottes bist. Halleluja, dass du nicht mehr Feind Gottes bist, sondern du bist jetzt Kind Gottes. Du hast Verheißungen für jetzt und für alle Ewigkeit. Gewaltiges ist passiert. Da ist die Kraft Gottes da, der Heilige Geist, der dich befähigen will, der dich befähigen kann, nach den Ordnungen und den Maßstäben und den Gebot des Gottes, den Geboten Gottes zu leben. So viele Christen haben die Idee, ja, ich bin erlöst, ich bin errettet, aber natürlich erst im Himmel, erst in der Ewigkeit, dann werden wir diese Dinge genießen. Nein, ihr Lieben, das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, sondern da soll, wie das der Prophet Malachi sagt, da soll ein Tag kommen, wo man wieder den Unterschied sieht zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Ein Unterschied im Lebensstil, im Charakter, in der Art und Weise, wie wir uns benehmen, wie wir miteinander umgehen. Ein Unterschied soll sichtbar sein. Petrus sagt, wir sollen leuchten wie Sterne am dunklen Himmel. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten, dass die Menschen die guten Werke sehen und dass sie den Vater im Himmel preisen. Die Gemeinde soll ein Licht sein, da soll eine Botschaft ausgehen von der Gemeinde. Das ist, was Gottes Plan ist und um das zu erleben oder um da hineinzukommen, brauchen wir Offenbarung vom Heiligen Geist. Und wir sollen immer wieder ins Staunen kommen über das, was uns gegeben wurde. So viele schauen nach vorne und sie beten für das, sie beten für das, sie suchen das und sie merken gar nicht, sie beten für Dinge, die Gott uns nicht geben kann, weil er sie uns schon gegeben hat. Wir brauchen nicht vorne neue Segnungen, wir brauchen geöffnete Augen für die Segnungen, die schon da sind. Das alles hängt mit dem Kreuz zusammen und was Gott am Kreuz getan hat für uns. Und vor allen Dingen auch mit uns. Im zweiten Teil oder Vormittag will ich ein bisschen darüber sprechen. So, wir haben den Heiligen Geist in uns, der die Kraft Gottes ist und uns befähigt, den Standard Gottes zu erfüllen. Die Rechtsforderung des Gesetzes, die nicht erreicht werden konnte, weil es durch das Fleisch geschwächt war, sagt Paulus, wird jetzt in uns erfüllt, wenn wir durch den Geist leben, nach dem Geist leben. In Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, auf der Ebene dessen, was uns geschenkt worden ist. Oh, wie sind wir doch ausgestattet. Wir haben ein Buch, wo Gott seine Absichten und sein Wesen und seine Pläne für uns beschreibt, was unsere Zukunft beschreibt. Wir tappen nicht im Dunkeln, wir sind nicht ignorant, wir sind so unglaublich gesegnet, ihr Lieben. Wie es hier heißt, mit jeder geistlichen Segnung, was immer es brauchen würde, hier auf der Erde für Gott zu leben. Es ist uns schon gegeben. Halleluja. Halleluja. Dasselbe sagt Petrus, 2. Petrus Kapitel 1, dort lesen wir ab Vers 3, nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Nicht schenken wird, geschenkt hat. Alles, was es braucht zum Leben, also Leben im Sinne von Gottes, nicht vegetieren im Sinne der Menschen, die Gott nicht kennen, sondern zum Leben und zur Gottseligkeit, zu einem Leben, wo wir Gott ehren, wo wir ihn verherrlichen, wo wir für seine Ehre leben. Das bedeutet Gottseligkeit. Alles, was es braucht, hat er uns geschenkt. Und er hat uns die teuersten, Vers 4, und größten Verheißungen geschenkt, damit wir durch dieselben der göttlichen Natur teilhaftig werden. Nachdem ihr dem in der Welt durch die Lust herrschenden Verderben entflohen seid. Wir sind herausgenommen aus der Welt. Das ist das satanische System von Lüge, Unabhängigkeit, Selbstsucht und Betrug und Manipulation und all diese Dinge. Aus diesem sind wir herausgenommen, sind versetzt in ein neues Reich, in eine neue Dimension. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis. Das war unser König und wir mussten seinen Willen tun. Wir sind dort herausgenommen und wir sind nicht länger Sünder, sondern wir sind jetzt Heilige. Und wenn wir das begreifen, dann öffnet der Heilige Geist uns den Weg, wie wir auch gemäß unserem Status leben können. Viele versuchen, nach den Ordnungen Gottes zu leben, ohne zu verstehen, was zuerst kommen muss. Offenbarung über unsere Identität, Offenbarung über, was er uns geschenkt hat. Wir können nicht mit der alten Mentalität, die wir in der Welt gelernt haben, mit dem alten Selbstverständnis versuchen, jetzt nach den Maßstäben des Reiches Gottes zu leben. Wir werden nur scheitern, wir werden nur frustriert sein. Das wird niemals funktionieren. So, was wir brauchen ist, wir brauchen diesen Dienst des Heiligen Geistes. Weil die Frage ist doch, wenn das alles so ist, wenn wir mit allem gesegnet sind, warum dann so viel Mittelmaß, so viel Menschliches, so viel Schwäche, so viel Mangel an Herrlichkeit, so viel Mangel an Beweisen, dass wir anderes sind, dass wir ausgestattet sind. Warum ist das so? Weil da etwas fehlt. Weil wir die Belehrung des Heiligen Geistes brauchen. Und ich sehe unter den Christen zwei Extreme. Da gibt es eine relativ kleine, aber lautstarke Minderheit, die betonen andauernd nur, was uns gegeben wurde und wie wir gesegnet sind und dass wir geheiligt sind und dass wir in Christus gerecht sind. Und sie betonen all diese Dinge und sie schwelgen in Gedanken in diesen gewaltigen Segnungen, die sie haben, ohne sie zu zeigen. Und wenn du dann die falschen Worte benutzt nach ihrer Theologie und sagst, der Herr segne dich. Nein, du darfst nicht sagen, der Herr soll mich segnen. Ich bin schon gesegnet. Das ist für dich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Nein, 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 das ist völlig falsch. Der Herr segne dich. Nein, ich bin schon gesegnet. Bruder, das ist Unglaube und ich widerstehe dem. Kennst du solche Fanatiker? Ja? Die schwelgen, also als wenn sie nur noch im Himmel leben würden. Aber wenn du ihr Leben anguckst, die kommen nicht mal vom Rauchen los, ja? Geschweige denn irgendwelche anderen Dinge. Aber sie sind total begeistert. Aber es ist eine Begeisterung, die sich nicht niederschlägt in ihrem Lebensstil, in ihrem Charakter, in der Art und Weise, wie sie sich bewegen. Das ist das eine Extrem. Ja? Sie sind nur in dem, was schon alles da ist und unsere neue Natur in Christus. Und das ist alles richtig. Aber wenn das nicht kombiniert wird mit etwas anderem, ist das sehr, sehr gefährlich. So, da ist eine hypercharismatische Begeisterung und Freude und boah, ohne Rückbindung an ihren Lebensstil, an ihren Alltag, an das, was der andere sehen kann, was der Ehepartner sehen kann, was der Nachbar sehen kann, sondern sie sind einfach nur, boah, total gesegnet und geflasht und gebläst und was weiß ich alles. Und das ist sehr ungesund. Dann gibt es das andere Extrem, die von dem allen nichts wissen wollen und die schauen nur auf die Ordnung Gottes, auf die Gebote und was wir alles tun sollen. Und je mehr sie darauf schauen, umso bedrückter werden sie, weil sie erkennen, sie können das nicht leben. Und sie sind frustriert und sie sind enttäuscht und sie sind unter Verdammnis, sie sind immer im Minus, sie sind unglücklich, von Freude keine Spur. So auf der einen Seite eine künstliche, aufgepumpte, unechte Begeisterung und Freude und auf der anderen Seite Bedrückung und Entmutigung und Schwäche. Okay, welches von diesen beiden sollen wir jetzt wählen? Keines. Keines von beiden ist hilfreich und nützlich. Es gibt einen anderen Weg und darüber will ich sprechen. Wieso geht mein iPad aus hier? Komm schon, ich habe keine Zeit. Die Technik. Wir gehen nochmal zu Petrus zurück. Da beschreibt er ja, dass alles uns gegeben ist, dass wir mächtig gesegnet sind. Und dann geht es weiter. Deshalb auf diese Erfahrung oder diese Sichtweise, dieses Verständnis, dass wir extrem gesegnet sind, muss es eine richtige Reaktion geben. Und wenn die ausbleibt, dann haben wir gewaltige Segnungen in der Himmelswelt, wo sie uns hier im Alltag wenig nützen. Weil diese Segnungen müssen runtergeholt werden in unseren Alltag, in unsere Ehen, in unsere Beziehungen, in die Art, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen. Wenn diese Segnungen da nicht hinkommen, ja toll, du bist gesegnet, ja, aber ich leide unter deiner Unart. Das hilft ja nicht. Und das Erste, was er beschreibt eine ganze Reihe von wichtigen Dingen, aber ich will jetzt nur auf das Erste eingehen und das nennt er hier Fleiß. Die Reaktion, die auf die Einsicht, wir sind komplett gesegnet, folgen muss, sagt Petrus, ist Fleiß oder Eifer. Was ist Fleiß? Fleiß ist, bestimmte Dinge aus Überzeugung regelmäßig zu tun, nicht zu wissen, nicht für richtig zu halten, sondern ganz, ganz praktisch zu tun. Das muss die Reaktion sein. Und Fleiß, worin besteht dieser Fleiß? Dass wir fleißig zu den Gottesdiensten kommen, dass wir fleißig unseren Zehnten geben, auch, aber das ist nicht das Zentrum. Du kannst alle diese Dinge tun und trotzdem wird es keine Durchbrüche geben in unserem Leben. Lass uns beginnen mit Hesekiel Kapitel 36. Das ist eine der grundlegenden, weitreichenden Schriftstellen im Alten Testament, die uns den Blick nach vorne öffnen in unsere Gegenwart, in die Zeit, wo Gott durch Christus einen neuen Bund machen wird. Lass uns einmal lesen ab Vers 25, Hesekiel 36 ab Vers 25. Und hier sagt der Herr, er beschreibt jetzt das Wesen des neuen Bundes. Und das ist das Problem. Viele versuchen, ein neutestamentliches Leben zu führen mit der Mentalität des alten Bundes. Und das kann nicht funktionieren. Ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich gebe meinen Geist, neuer Inneres. Ich will meinen Geist, neuer Inneres legen. Und ich werde bewirken, ich füge jetzt mal das Ich hier ein, damit das deutlicher wird, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Der neue Bund fängt nicht damit an, ah, ich bin Kind Gottes, okay, jetzt, wo kann ich jetzt mitarbeiten, wie kann ich mich jetzt hier nützlich machen. Der neue Bund fängt damit an, dass du geöffnete Augen bekommst, was Gott in dir getan hat und jetzt in dir tun will. Nicht, was du für ihn tust, sondern ihm Raum zu machen, dass er in dir wirken kann. Gott will jetzt, nachdem du Kind Gottes geworden bist, ein mächtiges Werk in dir tun. Du musst dieses Werk verstehen und du musst lernen zu kooperieren und Gott zu erlauben, die Tür aufzumachen, Raum zu machen, damit er in dir arbeiten kann. Viele haben einen völlig falschen Fokus. Ja, was kann ich jetzt tun für Gott? Ja, gute Frage, was du tun kannst. Ihm erlauben zu tun, was er tun möchte. Das kannst du tun. Und das musst du auch tun. Das kann niemand für dich selbst tun. Niemand kann für dich die Herzenstür aufmachen und in Erwartung vor Gott verharren und ihm erlauben, in dir zu wirken. Niemand kann das für dich tun. Deine Ehefrau, dein Ehepartner, deine Ältesten, niemand kann das für dich tun. Du tust es selber. Wir werden am Sonntag noch dann ein bisschen ausführlicher sprechen über unsere Zeit mit Gott und mit ihm zu kooperieren und ihm zu erlauben, in uns zu arbeiten, wie das ganz praktisch aussieht. Aber jetzt erstmal das grundsätzliche Verständnis. So, es geht darum, dass er in uns wirkt. Das ist der neue Bund. Was ist das für eine gewaltige Verheißung? Er wird aus uns Menschen machen, die in seinen Satzungen wandeln, seine Gebote halten und danach tun. Das ist so eine gewaltige Botschaft. Ich kann mich erinnern, in den ersten 2, 3 Jahren meines Christseins, wie war ich verzweifelt. Weil ich wusste, der ganze Segen hängt an Gehorsam. Und das war mein großes Problem. Ich wusste, ich bin nicht gehorsam. Und das hat mich so verdammt und das hat mich so weit weg sein lassen von geistlichen Realitäten. Und es war einfach schlimm und die Frage war immer, okay, was muss passieren? Muss ich noch mehr fasten? Muss ich noch mehr beten? Muss ich mich noch mehr anstrengen, bis ich endlich wirklich komplett gehorsam bin? Das hat mich gequält. Und dann kam das Licht durch den Hebräerbrief. Und diese Schriftstellen über den neuen Bund, gibt so 3 große Klassiker und noch ein paar andere, aber die 3 großen, das ist die erste. Und hier steht, er wird aus uns solche Leute machen, die in seinen Ordnungen leben, seine Satzungen halten, danach tun, sprich Gehorsam. Der gewaltigste Segen des neuen Bundes ist, er löst das Problem des Ungehorsams in dir. Das ist nicht mit Willenskraft. Gerade gestern wieder schrieb mir jemand, sucht Hilfe, weil er so gebunden ist in Pornografie und sagt, mein Wille reicht nicht aus. Ja, meine erste Antwort wäre, niemand hat gesagt, dass es deinen Willen braucht, um eine Sucht zu überwinden. Das ist ein völlig falsches Konzept. Das ist die Idee, streng dich mehr an und wenn du dich richtig angestrengt hast, dann wirst du den Durchbruch haben. Nein, das hat nichts mit Willenskraft zu tun, es hat etwas mit Glauben zu tun. Deinen Willen brauchst du natürlich, aber nicht, um eine Sündenkette zu brechen. Deinen Willen brauchst du für etwas ganz, ganz anderes. Um diszipliniert jeden Tag in die Gegenwart Gottes zu kommen, dein Herz zu bringen und ihm zu erlauben, zu tun, was nur er in dir tun kann. Dafür brauchst du deinen Willen. Das hat was mit Disziplin zu tun, das hat was zu tun mit nicht mehr auf Gefühle achten, sich nicht mehr vom Fleisch bestimmen lassen, davon am Sonntag dann mehr. So, der neue Bund ist nicht, was du jetzt tun kannst und tun sollst, sondern was Gott versprochen hat, in dir und in mir zu wirken. Gehen wir mal zu einer neutestamentlichen Entsprechung, die mit ganz anderen Worten genau dasselbe aussagt. Hebräer Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Das ist ein Segen sein für andere. Jedes gute Werk, das wird andere segnen. Das ist Gott durch dich zum Segen für andere. Zu jedem guten Werk. Er rüstet dich aus, damit ihr seinen Willen tut. indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Er will und er soll und nur er alleine kann in mir wirken, was vor ihm wohlgefällig ist. Was ist vor ihm wohlgefällig? Gestern haben wir von Aufrichtigkeit gesprochen. Nehmen wir Demut, nehmen wir Barmherzigkeit, ja? Leidenschaft für das Reich Gottes. Das haben wir doch alles nicht. Aber er hat es und er ist fähig und willig, das in uns hervorzubringen. So, wir vertrauen nicht auf das bisschen, was wir mitbringen an gute Erziehung und gute Manieren oder irgendwas, sondern wir vertrauen auf seine große Macht, uns komplett umzugestalten. Darauf setzen wir unser Vertrauen. Er wirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Demut, Sanftmut, Leidenschaft, Eifer für Liebe, für Wahrheit, all diese kostbaren Dinge. Er wirkt das in dir. Du musst das nicht aus den Rippen schneiden. Du musst nicht sagen, ja, von Natur aus bin ich aber irgendwie ein wankelmütiger Typ und neige zu Kompromissen und besonders eifrig bin ich auch nicht, da habe ich schlechte Karten. Es ist Gott völlig wurscht, in welchem chaotischen Zustand du jetzt bist. Versuch nicht, da irgendwo einen Hoffnungsschimmer in dir zu finden. Sondern sag, meine Hoffnung ist, ein mächtiger Gott, der mich errettet hat aus der Macht der Finsternis, wirkt jetzt in mir. Denn die Haltung, das Herz, das Wesen Jesu in mir, das ist meine Hoffnung. Das ist der neue Bund. Oh, Halleluja, wie wunderbar ist das. Wie wunderbar. Er wirkt in dir und in mir, was vor ihm wohlgefällig ist. Und unterm Strich, das kommt aber raus, dass wir seinen Willen tun. Dafür sind wir geschaffen. Das ist Kind Gottes. Wir sind dafür da, dass sein Wille geschieht. Okay, schauen wir uns die nächste Schriftstelle an, Jeremia 31, über diesen kostbaren Bund. Und da sehen wir ein bisschen deutlicher, wie denn Gott arbeitet in uns. Wie kommt diese Veränderung zustande? Wie kommen wir aus Minus zum Plus? Wie kommen wir aus Mittelmäßigkeit und Harmlosigkeit und Unfruchtbarkeit heraus in ein Leben, wo wir wirklich ein Segen sein können für das Reich Gottes, für andere Menschen? Jeremia 31, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Fangen wir mit dem Schluss an. Das ist das Ergebnis von Gottes Wirken in uns. Und das klingt so banal, das klingt so allgemein, das klingt so, ja, nicht besonders aufregend. Aber das ist die größte Verheißung in der ganzen Bibel. Er wird unser Gott sein. Keine anderen Götter, kein Götzen, keine Dinge, wo wir uns selbst bedienen und uns selbst irgendwie Befriedigung verschaffen. Er will unser Gott sein und wir sind sein Volk. Ungehinderte Gemeinschaft und Beziehung mit unserem Schöpfer. Das ist unsere Berufung. Und wenn dich dieses Wort nicht packt und fasziniert und du sagst, na ja, könnte ein bisschen deutlicher sein irgendwie, das ist ja so allgemein, dann rate ich dir, dass du diesen Vers mal nimmst und liest und liest und liest und den Heiligen Geist bittest, dir die Augen aufzutun. Es gibt einen schönen Vers im Psalm. Stelle wieder her die Freude an meiner Errettung. Restore unto me the joy of your salvation. Stell diese Freude an der Errettung wieder her. Lass das niemals zu, dass das normal wird für dich. Du bist jetzt Kind Gottes und das ist nicht mehr verbunden mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung, mit wow, was für ein Geschenk, was für ein Segen, was für eine großartige Sache ist mir da passiert. Kämpfe darum, dass das niemals normal wird. Du musst darum kämpfen. Ich sagte es schon, ja, Kleinglaube, Unglaube, Ereignislosigkeit, Dinge so laufen zu lassen, alles für normal zu nehmen. Das sind deine schlimmsten Feinde, nicht die massiven Sünden, der heimliche Bordellbesuch oder Pornografie, das ist alles schlimm. Aber es gibt so viele christlich akzeptierte Sünden, Nichterwartung, in den Gottesdienst zu kommen, ohne zu sagen, Herr, jetzt wird gepredigt. Ich will deine Stimme hören in der Verkündigung. Das ist so viel schlimmer, weil da nichts mehr kommt, weil da nichts passiert, weil du nur dann zum Schluss sagen kannst, ja, war ganz ordentlich, war gut gepredigt. Doch, ja, also nur 3 gebe ich dafür. Was du für Noten gibst für eine Predigt, interessiert den Prediger nicht und bringt dir keinen Schritt vorwärts, bringt dich nicht vorwärts. Hilft dir nicht. Es geht nicht darum, zu bewerten. Ja doch, konkordanzmäßig abgehakt, das war korrekt. Hat es dich gepackt? Hat es dich motiviert? Hat es zu dir gesprochen? Hat es dazu geführt, dass du bestimmte Entscheidungen triffst? Jetzt höre ich damit auf. Jetzt fange ich damit an. Wenn das nicht die Ergebnisse von einer Verkündigung sind, dann hast du umsonst gehört. Oft kommen Menschen zu mir oder schreiben mir und sagen diese Botschaft, boah, das hat reingehauen, das hat so zu mir gesprochen. Und ich sage, okay, eine Frage, hast du vor dem Gottesdienst oder am Anfang des Gottesdienstes, hast du gebetet, Gott, rede zu mir, ich brauche Antworten, rede zu mir, gebrauche deinen Boten, dass ich deine Stimme hören kann. Ich komme nicht, um den Boten zu analysieren und zu kritisieren oder irgendwie zu gucken, ja, ob er jetzt mal was Vernünftiges sagt, sondern ich komme, um Gott zu hören. Und Gott kann durch Menschen reden. Der hat stundenlang sich vorbereitet. Das kann sein, dass der Heilige Geist da gekommen ist und dass der Heilige Geist da was in sein Herz gelegt hat, was du brauchst. Aber ohne Erwartung zu kommen heißt, es plätschert nur so. Es hat gepredigt. Ohne irgendwelche Auswirkungen. Das ist tödlich. Das darf nicht sein. Du musst gegen diese Nichterwartung aufstehen. Sondern wir kommen zusammen, die Gegenwart Gottes ist da. Jetzt will Gott reden. Hilf mir zu hören. Oh, wenn wir das nur tun würden, wir würden so viel mehr Gewinn ziehen aus dem gepredigten Wort. Und das ist so wichtig. Weil der Glaube kommt aus dem gepredigten Wort. Der Glaube entsteht durch den Heiligen Geist, wo der Prediger Stunden vor dem Wort sitzt und in der Gegenwart Gottes ist. Und Glaube kommt in sein Herzen und aus seinem Herzen kommt der Glaube in die Herzen der Zuhörer. Das ist, wie es funktionieren sollte. Aber leider wird nur leeres Stroh gedroschen im Hirn des Predigers und es erreicht das Hirn der Zuhörer. Oftmals ist es so und das reicht nicht aus. Es muss ein lebendiges Wort werden, was dich motiviert, was dich aufrüttelt, was dir Hoffnung gibt, was dir Zukunft gibt, was in dir Entschlüsse bewirkt. Wenn es keine Entschlüsse gibt, dann hat es mal wieder schön gepredigt. Ja und? Ja, nächsten Sonntag predigt es wieder. Und so geht das Jahr für Jahr. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben, besonders hier im Westen. Wir hören so viel, aber wir nehmen nie Zeit, dass das mal tief geht, dass das uns wirklich treffen kann, dass das wirklich tief gehen kann, dass wir flehen um ein scharfes Schwert, das trennt Seele und Geist. Das ist unser Problem, dass es einfach nur so plätschert. Ja, und wir können charismatisch begeistert sein. Boah, das war so gesalbt. Boah, das war eine lebensverändernde Botschaft. Ich habe jahrelang Hauskreis gemacht und höre die Leute, wie sie, ich sage dann so, okay, Mittwoch, gucken wir mal zurück am Sonntag. Wie war es denn am Sonntag? Boah, ja Mann, das war so stark. Also in den Zeiten haben wir noch nicht das Wort mega benutzt, aber ja. Boah, das war so gewaltig. Boah, das war so gesalbt. Das war eine lebensverändernde Botschaft. Okay, kannst du vielleicht 2, 3 Punkte aus der Botschaft, die so lebensverändernd ist, mal wiederholen? Ja, warte mal, was war es jetzt nochmal? Also es war ganz stark, auf jeden Fall. Also es war lebensverändernd, es war ein Meilenstein. Ja, aber bei Inhalte, ja, ist schon so lange her, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht normal. Gott redet am Sonntag und am Mittwoch, wissen wir schon nicht mehr, was er geredet hat. Wo kommt das her? Weil wir nicht reagieren. Wir hören das Wort und dann sagen wir Amen, war toll. Wir freuen uns an der Atmosphäre. Boah, die Salbung war da, ja, war gut. Ja. Aber es führt zu keiner Antwort. Es führt nicht dazu, dass wir sagen, Gott, du hast geredet. Jetzt rede ich. Das sind meine Entschlüsse. Das ist meine Antwort. Das sind die Konsequenzen, die jetzt folgen werden aus dem. Wegen dieses Mangels haben wir so wenig geistlichen Fortschritt. Und Leute sitzen über Jahre und Jahrzehnte. Und es gibt keine wesentlichen Charakterveränderungen. Sie sind 10, 20, 30 Jahre Christen und sind immer noch in denselben Sündenketten wie Zorn oder was weiß ich, Schlimmeres. Gefangen und kommen nicht raus und finden das normal und trösten sich, ja, wir haben ja Vergebung. Ihr Lieben, Vergebung ist wunderbar, aber das ist der Anfang. Okay, wo sind wir jetzt? Jeremia 31. Worin besteht der neue Bund? Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen. Und es auf ihre Herzen schreiben. Das hat zur Folge eine wachsende Liebes- und Beziehung und Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Deswegen sagt er, und als Folge davon, das wird das Ergebnis von meinem Handeln sein. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und ich schreibe es auf die Tafeln ihres Herzens. Deswegen werde ich ihr Gott sein. Und sie werden alle anderen Götter aus ihrem Leben rausschmeißen. Und ich werde ihr einziger Gott sein, ihre Quelle von Ermutigung, Bestätigung, Hoffnung, Trost, Zuversicht und alles, was sie brauchen. Und sie werden mein Volk sein. So, Gott tut zwei Dinge. Er legt sein Gesetz, und bitte hier, das ist nicht das mosaische Gesetz mit all den Waschungen und Riten und all diesen Dingen. Wir sind Kinder des neuen Bundes, wir sind Gläubige aus den Nationen und wir sind nach dem Wort Gottes, wir sind nicht unter dem mosaischen Gesetz. Deswegen darfst du Schweinesteak genießen. Deswegen müssen wir Männer nicht durch die peinliche Prozedur der Beschneidung. Oh Halleluja, was für ein Segen. Und vieles andere mehr. Die ganzen Riten und Waschungen und all die. Nicht für uns. Wir sind nicht unter dem mosaischen Gesetz. Und viele scheinen das nicht zu verstehen und sagen, ja, aber du musst dich festfeiern und du musst das machen und den Sabbat und dies und das. Und hallo, Apostelgeschichte 15 hat es ein für alle Mal klar gemacht. Für uns als Christen aus den Heiden, wir sind nicht unter dem mosaischen Gesetz. Das Gesetz wurde für Israel gegeben und nicht für uns. Die Rechtsforderung des Gesetzes, du sollst dich töten, du sollst nicht begehren, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Das sind die Rechtsforderungen des Gesetzes. Die werden alle in uns erfüllt durch den Geist, dem wir Raum geben, der uns verändert und der uns prägt. Aber nicht das Gesetz als ein System, um Gott wohlgefällig zu werden. Wir sind von diesem Stress erlöst. Oh Halleluja, wie wunderbar, wie wunderbar. So, wenn hier Gesetz ist, genannt wird, das ist einfach ein anderes Wort für meine Standards, meinen Willen, meine Denkweise. Und Gott legt seine Sicht in unser Denken hinein, in unseren Sinn, sagt es auch eine andere Bibelübersetzung. Und ich denke, du weißt schon, dass dieser Vers hier zweimal im Neuen Testament dann wieder zitiert wird und damit ist der Beweis gegeben, es ist nicht nur eine Verheißung für Israel, es ist eine Verheißung für alle, die an Jesus glauben. Hebräer 8, Vers 10 und in Kapitel 10 kommt es noch einmal. So, Gott tut zwei Dinge. Er legt seine Denkweise, seine Sichtweise in unser Inneres. Weil das noch nicht reicht, schreibt er dasselbe auf die Tafeln unseres Herzens. Das ist die Essenz, das ist das Zentrum des neuen Bundes. So und nicht anders kommt Veränderung und Freisetzung und geistliches Wachstum zustande. Okay, ja, wie legt jetzt Gott sein Gesetz in unser Inneres? Ich habe gestern schon gesagt, wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Viele lesen ihre Bibel und stellen keine Fragen. Die hören dann eine tolle Sache und überlegen nicht, ja, okay, was bedeutet das jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Sondern so, wie sie es predigen lassen, so lassen sie den Text an sich vorbeirauschen. Das reicht nicht aus, ihr Lieben. Wir müssen Fragen stellen und die Bibel erklärt die Bibel. Also wie legt Gott sein Gesetz, seine Standards, seine Maßstäbe, seinen Willen in unser Denken? Ja, das macht er irgendwie, wissen wir auch nicht wie. Nein, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist Römer 12, Vers 2. Wir kommen raus aus der Anpassung an die Welt und wir erneuern unser Denken. Das heißt, wir füllen uns mit Gottes Sichtweise, mit Gottes Gedanken, mit Gottes Definitionen. Ja, warte mal, du hast aber eben gesagt, Gott tut das, jetzt sagst du, ich soll das tun. Ja, ist das nicht ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. Indem du tust, was du tun sollst, tut Gott, was er versprochen hat zu tun. Das geht beides zusammen. Man müsste nicht sagen, ja wie, Gott sagt, er will es tun. Ich gehe jetzt meiner Wege, fülle mich mit Hollywood und der Welt und Sport und allem anderen und er wird das schon irgendwie machen. Nein, 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 er macht seinen Teil, wenn du deinen Teil tust. Und leider ist die Reihenfolge immer, du tust, was du tun kannst und Gott tut, was er versprochen hat zu tun. Bevor du nicht tust, was du tun kannst und tun sollst, tut er gar nichts. Ja, wie gar nichts? Fleiß, haben wir gesagt, das ist die erste Antwort. Damit diese himmlischen Schätze endlich mal in unser Leben kommen, wo wir sie brauchen. Und Paulus sagt, wir sollen unser Denken erneuern. Das heißt, unser Denken in Übereinstimmung bringen mit Gottes Wort. Ich mache sehr viel Jüngerschaft und habe Gespräche mit Leuten, die stecken geblieben sind und die weiterkommen wollen und die es leid sind, sich in meinem Kreise zu drehen. Und schon beim ersten Interview kommt heraus, sie haben so seltsame Vorstellungen und sie verstehen die Basisprinzipien des Lebens im Reich Gottes nicht. Und sie haben falsche Definitionen von was Christsein ist, falsche Definitionen von was die neue Geburt ist, was Gemeinschaft ist, was Leben mit dem Heiligen Geist angeht, wie Gemeinde auszusehen hat. Sie haben lauter falsche Definitionen, die sie irgendwo gelernt haben, übernommen haben, gedankenlos und nie die Hausaufgabe gemacht haben. Okay, ihr erzählt mir, so lebt man als Christ. Was sagt denn die Bibel? Was sagt Gott selber? Und das ist ein Grund von viel Frust und von Stagnation, wenn wir verkehrte Vorstellungen haben. Wenn wir nicht mit Gottes Ideen, Gottes Standards und Gottes Maßstäben übereinstimmen. Und Erneuerung des Denkens ist genau das. Wir lesen nicht nur kapitelweise unsere Bibel, sondern wir fangen an, Themen zu studieren. Was sagt denn Gott eigentlich über das Kreuz? Was sagt Gott über Befreiung von der Macht der Sünde? Was sagt Gott über Heiligung und wie das zustande kommt? Was sagt Gottes Wort über Beziehungen und wie wir Beziehungen leben sollen, wie wir Konflikte lösen sollen? Es mangelt an allen Ecken und Enden, weil unsere Vorstellungen nicht die Vorstellung Gottes sind. Damit fängt es an, dass wir fleißig hineinschauen ins Wort Gottes und nicht nur den Text an uns vorbeirauschen lassen, sondern sagen, hier steht so und so. Ist das, was ich wirklich glaube? Ist das, was ich wirklich denke? Entspricht das meiner Definition? Wir arbeiten uns entlang am Text und Schritt für Schritt bringen wir unsere Denkweise, unsere Sichtweise in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und weil das, dieser erste Schritt an so vielen Stellen nicht gegangen wird, obwohl er so simpel ist, deswegen haben wir so viel Verwirrung und so viel Durcheinander. Deswegen haben wir prominente, bekannte geistliche Leiter, die uns erzählen wollen, die Ökumene ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ja. Und wir sind in Probleme, wenn unsere geistlichen Leiter nicht mal das Werk des Teufels vom Werk des Heiligen Geistes unterscheiden können, dann sind wir in Probleme. Und als ich 2007 mit diesem wichtigen Thema der Verführung durch die Ökumene mich beschäftigt habe, habe ich eine ganze Reihe von geistlichen Leitern aufgesucht und habe ihnen Fragen gestellt und habe versucht, mit ihnen einfach ins Gespräch zu kommen auf der Grundlage der Bibel. Und ich habe festgestellt, so eifrig und begeistert sie sind über Ökumene und Zusammenarbeit mit den Katholiken, so wenig haben sie Ahnung, von was die teuflischen Lehren der katholischen Kirche sind. Null Ahnung. Und nicht nur null Ahnung, sondern null Interesse, das herauszufinden. Was ich sage, hallo, jeder Geschäftsmann, der plant, mit einem anderen zusammenzuarbeiten, googelt den. Was ist das für ein Typ? Ist der finanzkräftig? Was hat der auf dem Kasten? Was hat er bis jetzt gemacht? Um dann festzustellen, ist das ein möglicher Partner oder nicht? Man muss doch mal gucken, was glauben denn die Katholiken? Was ist ihr Glaubensgut? Nicht, ja, da gibt es ein paar eifrige Leute, die lieben auch Jesus. Es geht nicht um einzelne Individuen, die vielleicht von Neuem geboren sind, vielleicht sogar geisterfüllt sind. Es geht um das Glaubenssystem der KK. Um das geht es. Und wenn du die Bibel kennst, wenn du die Lehren aus dem Neuen Testament kennst, dann weißt du, in keiner Weise ist das auch nur annähernd kompatibel zu dem, was KK lehrt. Passt nicht zusammen. Also warum wollen wir zusammenfügen, was nicht zusammengehört? Ja? Das große Wort von Kohl, jetzt weg zusammen, was zusammengehört, das haben sie auf ihre Fahnen geschrieben. Aber biblische, neutestamentliche, apostolische Lehre hat null, nichts zu tun mit der Lehre der katholischen Kirche in den Grundsätzen. Aber das zu sagen, kann dich schon den Kopf kosten. Kann schon einen Shitstorm auslösen. Ja, so ist es, ihr Lieben. Weil Leute sind fanatisch für eine Einheit, die nichts mit der Bibel zu tun hat. Sie wollen Lüge und Wahrheit miteinander kombinieren. Wo kommt das alles her? Weil die Basics des Glaubens, die grundlegenden Dinge, die Paulus gelehrt hat, überhaupt nicht mehr bekannt sind. Weil es nur noch darum geht, ja, Anbetung und Erfahrung und wir lieben Jesus, wir sind begeistert. Paulus hat eine ganz andere Sicht gehabt. Okay, das ist nicht mein Thema, es ist nur ein Beispiel, aber ein wichtiges Beispiel, wie Verwirrung kommt, weil wir unser Denken nicht erneuert haben. Hätte Paulus jemals eine Partnerschaft, eine Versöhnung gesucht mit Menschen, die glauben, statt durch Buße und Bekehrung kommt die neue Geburt zustande, die glauben, dass ein Baby vom Priester besprenkelt wird mit Wasser, das macht ihn zum Kind Gottes? Hätte Paulus auch nur im Ansatz darüber nachgedacht, die wollen ja auch das Reich Gottes, die lieben auch Jesus, jetzt lass uns mal sehen, wie wir zusammenarbeiten. Wäre Paulus auf solche Ideen gekommen? Niemals, never! Wo kommt es heute her? Weil wir das Wort nicht kennen. Ihr irrt, sagt Jesus. Und wie wahr ist das heute auch an vielen Stellen? Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist, der uns die Schriften aufschließt. Aber ich bin jetzt ziemlich vom Thema ab. Das war eigentlich überhaupt nicht mein Punkt hier. Kommen wir zurück. Wir erneuern unser Denken. Das hat was mit Fleisch zu tun. Wie denkt denn Gott über Heilung? Wie denkt denn Gott über Gemeinde? Wie denkt denn Gott über Geld? Wie denkt denn Gott über Sexualität? Und viele, viele andere Dinge. Wir studieren Themen, nicht nur lesen Bibelkapitel, sondern wir suchen mit unserer Konkordanz alle Schriftstellen zu einem Thema und dann schauen wir das an und brüten darüber und lassen den Heiligen Geist uns sein Verständnis geben. Das kostet Zeit, das ist Fleiß. Das passiert nicht einfach so und es kommt nicht mit Handauflegung, leider. Sondern da ist dieses Wort Fleiß, dranbleiben, fleißig sein im Worte Gottes. Wenn ich Jüngerschaft mache mit Männern, ich sage, pass auf, egal was du tust und wie beschäftigt du bist, du nimmst dir einen Abend pro Woche, wo du studierst. Morgens deine Zeit, schön und gut, aber du brauchst mehr als das, du brauchst mehr Input. Einen Abend pro Woche. Und wenn jemand mir sagen würde, ja, dafür habe ich keine Zeit, ich sage, dann nimm dir dafür Zeit. Und wenn er das nicht möchte, sage ich, dann vergessen wir die Idee von Jüngerschaft. Wir sind so geprägt und zugemüllt mit allen möglichen Dingen. Es braucht Input, es braucht wirklich Zeit, damit durch das Wort Gottes aufgeräumt wird in unserem krausen Denken, in unserem religiösen Denken, wo wir meinen, wir verstehen das, wir kennen die Worte, wir kennen Liebe, wir kennen Demut. Aber wenn dann ein pseudodemütiger, sich selbst beweihräuchender, großer Mann Gottes, der sein eigenes Reich bauen will. Wir können nicht erkennen, dass das das Gegenteil vom Wesen Christi ist. Wir sind blind für die Realitäten. Wir kennen das Wort Demut, aber wir kennen nicht Demut. Ich rede pauschal, ich weiß das. Aber das ist dann meine Beobachtung aus jahrzehntelangen Reisen durch die Gemeinden und vielen, vielen, vielen Gesprächen und Anfragen. Ach, apropos Anfragen, schon mal zur Info. Am Ende heute, nach der vierten Lehreinheit, also am Nachmittag, wenn die letzte Lehreinheit, wenn dies zu Ende ist, biete ich noch eine Zeit für Fragen an. Falls da Fragen sein sollen, gestern hat mich schon jemand angesprochen und hatte da ganz gewichtige Fragen und Einwände zu der Botschaft gestern. Prima, da ist Gelegenheit für Fragen, für Einwände, Proteste, Tomaten, was auch immer. Ja. Niemand soll rausgehen und sagen, ja, der hat mich zugetextet, aber ich konnte meine Frage nicht loswerden. Nein, du darfst Fragen stellen. Und wenn Gott Gnade schenkt, gibt es sogar Antworten. Und wenn nicht, dann haben wir hier die Ältesten und die werden dann die schwierigen Fragen übernehmen. Seid bitte da. Ja? Ich mache die leichten und ihr die schwierigen. Okay, können wir so zusammen? Prima. Super. Ja, Halleluja. So, Gott legt seine Standards, seine Maßstäbe, seine Definitionen in unser Denken, indem wir studieren, indem wir Fleiß investieren in das Wort Gottes und die grundlegenden Begriffe, Kreuz, Erlösung und vieles andere, aus dem Wort Gottes nehmen und nicht aus dem, was wir gelernt haben, was wir gehört haben, was andere uns erzählt haben, die auch nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben. Es wird so vieles einfach nur so tradiert und übernommen und wir kennen die christlichen Slogans, aber die Realität. Ja. Jesus hat gesagt, wenn wir nicht unser Kreuz auf uns nehmen täglich oder wer das nicht tut, wer das nicht will, kann nicht sein Jünger sein. Wir alle kennen diese Schriftstelle. Und in vielen Gemeinden, mitten in der Predigt, bin ich versucht, okay, machen wir eine Pause, gehen wir mit dem Mikrofon rum und du erklärst mal mit eigenen Worten, ohne Bibelworte zu benutzen, ohne Bibelverse, was es bedeutet, dein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich fürchte, viele würden ins Stammeln kommen und würden nicht erklären können, wie das praktisch aussieht und was das bedeutet. Das zeigt uns aber, wo wir sind, kurz vorm Start. Weil Jesus sagt, wer das nicht tut und was du nicht erklären kannst, lebst du ja auch nicht. Es ist ja nicht so, du lebst das, aber du kannst es bloß nicht in Worte fassen. Was du nicht erklären kannst, hast du nicht verstanden und das lebst du auch nicht. So, wenn so eine Basisgeschichte wie das Kreuz auf sich nehmen täglich, wenn das für viele nicht klar ist, was heißt das? Wir sind kurz vor dem Start. Das klingt vernichtend, aber das soll es nicht sein. Aber wir brauchen eine realistische Einschätzung, wo wir stehen, damit wir dann sagen können, okay, da werden wir hineingehen. Und da, wo Dunkelheit ist, wo Unverständnis ist, wo religiöse Schablonen und Phrasen sind, da soll die Realität des Wortes Gottes reinkommen. Wäre das gut? Macht einer mit? Danke. 3, 4 nicken, prima. Wir kommen vorwärts. Super. Okay, wir füllen unser Denken. Jetzt gibt es noch einen zweiten Teil. Es geht nicht nur um das Denken, es geht um das Herz. Unser ganzer Glaube geht um das Herz. Obwohl ich eine sehr dramatische Bekehrung erlebt habe, mitten in der Nacht von Finsternis zum Licht und von da an alles anders war. Mein Leben völlig anders verlaufen ist, raus aus den ganzen schlimmen, schrecklichen Dingen. Es hat ungefähr 15, 18 Jahre gedauert, wo ich nicht faul war, wo ich nicht nachlässig war, wo ich nicht desinteressiert war, sondern wo ich aktiv versucht habe, mein Christsein zu leben. 15, 18 Jahre, bis ich verstanden habe, der Gott, der mich gerettet hat, dem geht es um mein Herz. Es geht ihm um mein Herz und sonst um gar nichts. Es geht ihn um mein Herz. Und dann fing ich an, den Gott zu suchen, der die Herzen prüft und der Herzen verändert. Und das hat mein ganzes Leben verändert und verändert es immer noch. So, Gott will seine Worte, sein Gesetz, seine Standards auf unser Herz schreiben. Das ist was anderes als Denken. Ja? Denken ist die erste oberste Schicht und die ist extrem wichtig, ja? Aber das reicht nicht aus. Ich sage immer, jeder Pastor, der mit seiner Sekretärin oder Lobpreisleiterin durchbrennt, weiß, dass Ehebruch böse und falsch ist. Jeder. So, er weiß es, aber es gibt nicht die Kraft, danach zu leben. Weil das ist im Herzen. Deine Werte, deine Überzeugungen, deine Motivation, das sind alles Dinge, die sind im Herzen. Du kannst das Richtige denken und das Falsche wollen. Deswegen braucht es das Schwert, das durchdringt zur Trennung von Seele und Geist und das ein Richter ist der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir können Motive haben, wir können Wünsche haben, von denen wir keine Ahnung haben. Das ist, was die Bibel sagt. Aber Gott möchte, dass wir Ahnung haben. Er möchte die Lügen und die falsche Motivation in unserem Herzen aufdecken, um uns freizusetzen, um uns zur Umkehr zu bringen, um uns zu reinigen. So, es braucht das Wort Gottes auf die Tafel unseres Herzens. Das ist ja der Unterschied zum alten Bund. Der alte Bund, Gottes Ordnungen, Gottes Standards, Gottes Gesetz auf Steintafel. Alles, was da geschrieben war, war richtig. Aber es hatte keine Kraft, die Herzen zu verändern, weil es außerhalb von ihnen war. Da war die Wahrheit und in ihnen drin war die Lüge und die Selbstsucht. Und das ist der neue Bund. Das, was richtig ist, was der Standard Gottes ist, was der Maßstab Gottes ist, das wird jetzt eine Realität in uns. Und es ist nicht länger, du sollst, du musst, sondern ich will. Ich stimme von Herzen überein, ich will, was er will. Ich harmoniere in meiner Motivation mit ihm. Das ist Erlösung. Nicht, ich muss heilig leben, sondern ich will ein reines Leben führen. Ich will Gott verherrlichen. Das ist meine innerste, tiefste Motivation. Und das kommt zustande, indem er sein Wort auf die Tafel unseres Herzens schreibt. Und da wäre sehr, sehr hilfreich, dass wir begreifen, wie kraftvoll und wie mächtig, wie schöpferisch das Wort Gottes ist. Wenn du darüber nachsinnst, was die Kraft des Wortes Gottes ist, und dann sagst, okay, was passiert, wenn dieses Wort mein Herz trifft? Mein Herz wird verwandelt werden. Haben wir nicht gelesen? Ich gebe euch ein neues Herz. Wie kommt das zustande? Viele sagen ja, mit der Bekehrung. Da ist eine Grundmotivation geschaffen, aber das ist nicht das reine Herz, ihr Lieben. Wenn bei der Bekehrung wir alle das reine Herz hätten, dann wieso brennt der Pastor mit der Lobpreisleiterin durch? War der nicht bekehrt? Doch. Aber es fehlte etwas ganz Tiefes und Entscheidendes. Und Paulus sagt, das Ziel aller Unterweisung, 1. Timotheus 1,5, das Ziel von allem Teaching, von allem Predigt, von allem Bibelstudium, von allen Seminaren, das Ziel ist Liebe aus reinem Herzen. So, das heißt, wenn wir starten, wir wissen, Start ist nicht Ziel. Wir haben nicht dieses reine Herz. Da sind Dinge drin, die sind vermischt und wir haben keine Ahnung davon. Aber wir lernen den Gott kennen, der die Herzen prüft, der Herzen offenbar macht, um uns zur Buße zu bringen, um ganz tief in uns eine neue Sichtweise zu geben und eine neue Motivation. Später werden wir darüber noch mehr hören. Okay, die Kraft des Wortes Gottes. Gottes Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ja, die ersten Jahre meines Christseins habe ich damit zugebracht, zu beklagen, wie hart ich bin. Bis ich festgestellt habe, dass diese edle Tugend zu beklagen, meinen Mangel, hilft keinen Schritt weiter. Das ist nicht produktiv, das klingt demütig, aber das hilft nicht, das verändert nicht. Und dann kam Offenbarung über die Kraft des Wortes. Das Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ich sage, okay, was mit meinem harten Herz? Lass den Hammer ran. Statt zu klagen, da geht nichts vorwärts, ich bin so gleichgültig und ich bin so stumpf und die Wahrheiten beleben mich nicht und treffen mich nicht. Hol den Hammer raus, drisch drauf los und mach aus einem harten Herzen aus Beton weichen, krümeligen Humus, wo das Wort wachsen kann. Oder du sagst, das ist so eine Verwirrung, das ist in meinem Kopf wie ein Dschungel. Okay, das Wort ist ein Feuer. Bring Feuer in deinen Dschungel, fackel das ganze Zeug ab. Schaffe Lichtungen, schaffe Bahn für Gott zu wirken. Das Wort will in dir wirken und je mehr du davon überzeugt bist, wie mächtig, wie kräftig, wie effektiv das Wort Gottes ist, umso mehr bist du motiviert, deine Fleißschritte zu gehen mit dem Wort Gottes. So, nutz viel Zeit zu studieren, darüber nachzudenken, welche Kraft hat das Wort Gottes. Und je mehr du davon überzeugt bist, umso leichter fällt es dir, dann deine Fleißschritte zu gehen und dieses Wort dann wirklich wirken zu lassen. Es ist schöpferisch. Okay, und nochmal zurück hier. Er schreibt sein Wort auf die Tafeln unseres Herzens. Paulus sagt, das ist der neue Bund. Auf die fleischernen Tafel unseres Herzens wird das Wort geschrieben. Ja, wie macht er denn das? Wie schreibt Gott auf dein Herz? Du weißt, das ist ja nicht deine physische Pumpe, sondern das ist dein geistliches Zentrum deiner Person. Wie schreibt Gott sein Wort auf mein Herz? Ich sage ja, wir müssen Fragen stellen. Ja? Hey, das haben wir doch gelernt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße. Ja, da kann man auch ein paar gute Dinge lernen. Viel Blödsinn, aber ein paar Basics doch. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir müssen Fragen stellen. Hier steht, Gott schreibt auf die Tafel unseres Herzens. Ja, wie macht er das denn? Sprüche 7, Vers 4. Schreibe meine Gebote auf die Tafeln deines Herzens. Da haben wir wieder dasselbe Dilemma wie vorhin mit dem ins Denken legen. Gott sagt, ich lege das in euer Denken. Ja, wie? Indem wir unser Denken ändern, unser Denken erneuern. Er schreibt, wenn du anfängst zu schreiben, schreibe du die Gebote, das Gesetz des Herrn, auf die Tafel deines Herzens. Okay, das ergibt ja schon die nächste Frage. Ja, wie soll ich denn schreiben? Wie geht denn das? Sehr gute Frage, die hilft uns weiter. Siehst du, die richtigen Fragen zu stellen, bringt uns vorwärts. Stumpf zu hören und begeistert zu sein, charismatisch begeistert, boah, ja, toll, Gott schreibt, ohne irgendeinen Gedanken daran zu finden, ja, was bedeutet das? Wie sieht das praktisch aus? Hilft uns nicht. Wir müssen anfangen, hier oben das Licht anzuschalten und Fragen zu stellen. Die Bibel erklärt die Bibel. Da steht alles drin. Psalm 45, Vers 2. Meine Zunge ist der Schreiber eines geübten Schreibers. Der Griffel, also das Schreibinstrument eines geübten Schreibers. Jeder, der aus Zauberei und Esoterik kommt, weiß, dass es alles, was mit Worten zu tun hat. Du operierst in der unsichtbaren Welt mit Worte. Bloß wir Christen irgendwie kapieren das nicht, wenn das hier im Wort Gottes klar beschrieben steht. Ja? Du handelst an deinem Herzen, indem du auf eine bestimmte Art und Weise schreibst. Du sprichst. Und zwar nicht mechanisch, robotermäßig runtergeleiert, sondern mit Glauben, mit Zuversicht. In das Angesicht Gottes seine Worte. Du sagst ihm, was er in seinem Wort schon beschlossen hat. Du kommst zu ihm mit dem Wort und du erklärst deine Bereitschaft, du erklärst dein Einverständnis, du erklärst dein Glauben. Du sagst, das wirst du tun. Das hast du versprochen, ich glaube dir. Und du sprichst, das ist, was Paulus sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Die Reihenfolge ist nicht zufällig. Er hätte nicht sagen können, im Herzen und im Mund. Nein, im Mund und im Herzen. Es beginnt mit Sprechen. Du sprichst das Wort. Das ist was total anderes, als wie wir uns Gebet vorstellen manchmal. Ja, ich hätte gerne, ich wünschte und mach doch bitte. Ja? Sondern wir kommen zu ihm. Bringen unser Herz und sagen, Herr, das ist dein Standard. Das ist die Wahrheit. So wird mein Leben aussehen. Das ist meine Zukunft. Du säst jetzt für deine Zukunft. Für vielen ist Veränderung im Charakter ein Rätsel und eine untragbare Bürde. Und sie sagen, ich weiß, ich soll heilig sein, aber wie soll denn das gehen? Weiß denn Gott nicht die ganzen Kompromisse und Schwäche und Kraftlosigkeit in mir? Natürlich weiß er das und er hat dafür vorgesorgt. Halleluja. Das ist das Kreuz, das ist die neue Geburt. Und hier kommen wir zu dem, was so verloren gegangen ist, was an so vielen Stellen gar nicht mehr im Auge, im Blick ist und auch nicht in der Verkündigung ist. Und das ist, was die Bibel nennt, Nachsinnen über das Wort. Das Wort wird nicht Teil deines Herzens durch einmal im Jahr durch die Bibel lesen und einmal kapitelweise jeden Tag oder sowas. Sondern Nachsinnen ist das Gegenteil von schnell, schnell um was beenden. Nachsinnen ist ein Vers oder ein halber Vers oder vielleicht nur ein Wort. Und du nimmst es immer und immer wieder und bringst es in die Gegenwart Gottes und stellst Fragen und betest Gott darüber an und kommst mit der aufgeschlagenen Bibel und sagst, hier, zeig mit dem Finger auf die Schriftstelle, da steht es, das hast du für mich vorbereitet, das gehört mir, das ist mein Erbe, du willst, dass ich das habe und ich werde das haben. Gebet hat doch in ganz starker Weise eine Auswirkung auf dein Herz. Gottes Herz ist fest. Dein Herz muss fest werden. Unser Herz ist so wankelmüde. Ich weiß, die ersten 15 Jahre, du, diese Welle und Heilung und Befreiung und Wohlstand und das und dies und jenes und Spiritual Mapping und alle zwei Jahre ein neuer Trip. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt alles nichts. Das funktioniert alles nicht. Und ich habe angefangen zu fragen, worum geht es denn wirklich? Ich bin nicht gegen Gebet, ich bin nicht gegen Heilung, ich bin nicht gegen diese Dinge. Aber wenn das Zentrum nicht das Zentrum ist, kannst du dich in den Nebensächlichkeiten völlig verlieren und Zeit verschwenden und Jahrzehnte gehen ins Land. Und deine Basic Problems sind immer noch dieselben. Minderwertigkeit, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, Unentschlossenheit, Kraftlosigkeit und viele, viele andere Dinge. Passivität, immer noch dasselbe. Das ist nicht normal. Es gibt was Besseres. Sag doch mal Amen, Mensch, Leute. Psalm 1. Was für eine Granate. Wir reden ja wie der Segen Gottes in unser Leben kommt, damit wir ein Segen sein können. Und genau das findest du hier. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen. Das heißt, äußere Einflüsse des Unglaubens, des Nichtglaubens, Ideen, Theorien, Weltanschauungen, die von außen an dich herangetragen werden, die das Gegenteil sind von der Bibel, müssen ausgeschlossen werden. Du kannst nicht stundenlang billige Soaps angucken, wo Leute sich angiften und gegenseitig verletzen und beleidigen und kaputt machen und sich bloßstellen und über die erbärmlichsten, schändlichsten Dinge irgendwie alles ausbreiten und dann hoffen, dass Reinheit und Klarheit in dir wächst. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht die Ideologien dieser Welt akzeptieren, ob das Evolution ist oder Sozialismus oder was auch immer, und wachsen in der Fähigkeit, ein Segen zu sein. Das ist diese Dinge, die von außen auf uns einstürmen oder die wir auch schon selber inhaliert haben. Damit haben wir nichts mehr zu tun, sondern jetzt kommt die Alternative. Lust hat am Gesetz des Herrn. Und wenn du verstehst, und David hat das verstanden, Gottes Wort hat die Kraft in mir hervorzubringen, wovon das Wort Gottes redet, dann verstehst du, warum er nachsinnt, nimm mal Psalm 119, über die Gebote. Er freut sich an Geboten. Wer in der Mentalität des alten Bundes ist, hat keine Freude an Geboten, sagt du, je weniger ich von Gebote höre, umso besser geht's mir. weil Gebot eine Last ist, eine Bedrückung ist, eine Herausforderung ist, der ich ja nicht gewachsen bin. Ich kann ja nicht, ich soll, aber ich kann nicht. So viele Christen sind stecken geblieben in Römer 7. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Es gibt sogar Theologen, die sagen, das ist das normale Christsein. Aber die Bibel lehrt was anderes. Römer 8, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, es gibt das Gesetz der Sünde und des Todes. Und das wirkt flächendeckend ohne Entscheidung in uns, bis wir ein neues Gesetz entdecken. Und das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, der ein stärkeres Gesetz ist und der dieser negativen, zerstörerischen Kraft der Sünde entgegenwirkt. Und wir sind nicht mehr unter dem Zwang der Sünde. Vielleicht im zweiten Teil will ich noch ein bisschen darauf eingehen. Wie ist denn überhaupt die Uhrzeit? Okay, das nützt mir auch nicht, weil ich nicht weiß, wann ich angefangen habe. Weiß jemand, wann ich angefangen habe? Auch nicht. Schlecht. Wann möchtest du denn dein Päuschen machen? Variabel. Okay, das hilft mir jetzt sehr weiter. Eine Stunde habe ich jetzt. Oh, dann können wir noch ein bisschen, noch eine Schippe drauf, ja? Okay. Lust am Gesetz des Herrn. Wie kann denn Lust an Geboten kommen? Indem ich einen guten Gott sehe und sehe erstens, wie gut die Inhalte der Gebote sind. Das wäre eine gute Übung, darüber nachzudenken. Wie genial ist denn das, dass Gott sagt, ich soll nicht mehr lügen? Was bedeutet das? Was habe ich davon? Nun, wer immer lügt und sich in Lügen verstrickt, wird ganz schnell ein einsamer Mensch, der nur auf Abstand Beziehungen haben kann, weil wenn Leute zu nah in den Rand kommen, werden die entdecken, der lebt ja in Lügen. Und sie werden ihn wegen der Lügen konfrontieren. Jeder, der lügt, ist isoliert. Aber Gott hat mich geschaffen zur Gemeinschaft. Also es ist ein Segen Gottes, dass Lüge aus meinem Leben kommt. Halleluja, danke dafür. Ja? Und dann der zweite Aspekt, jedes Gebot ist eine Verheißung. Das heißt, das wirkt Gott in mir. Denkt an Hebräer 13, ich schaffe in euch, was von mir wohlgefällig ist. Ist nicht Lügen wohlgefällig vor Gott? Yes. Er schafft das in mir, dass das aufhört. Oder kriechen oder schleimen oder Menschengefälligkeit oder was auch immer. Ja? Er schafft das in mir, oh Halleluja. Ja. Deswegen ist das kein Hammer, der mich niederschlägt. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, sondern wow, er wird in mir wirken, dass ich ein heiliges Leben führe. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Und wenn du das begreifst, dann kannst du David nachempfinden, der freut sich über Gebote. Mit der Mentalität des alten Bundes, du denkst, oh, Gebote, du, ja, oder brauche ich nicht, oder sogar theologisch irgendwie, nein, wir brauchen keine Gebote, jetzt ist ja alles neu und wir sind ja im Bereich der Liebe. Ja. Jemand führte eine Gesprächsgruppe von Christen und machte den Opener und sagt, lass uns mal darüber nachdenken, was Gottes Erwartungen an uns sind. Das ist ja eine schöne Einstiegsfrage, kannst du dir merken für den nächsten Hauskreis. Ja. Die erste Antwort war, also bei einem liebenden Gott von Erwartung zu sprechen, das fällt mir ganz schwer. Was haben wir hier? Einen verwirrten, religiös gehirngewaschenen Christen, der seine Bibel nicht kennt. Punkt, fertig, mehr kann man dazu nicht sagen. Zu denken, aus Liebe hat Gott keine Erwartung. Hast du schon mal Kinder großgezogen? Hast du die geliebt? Hast du Erwartungen an die gehabt? Ja, logisch. Du willst sie auf ein gutes, erfolgreiches Leben vorbereiten. Deswegen musst du ihnen Dinge beibringen und musst ihnen Dinge abgewöhnen. Das nennt man Erziehung. Ja. Die Idee, Liebe schließt Erwartungen aus, kann doch nur einem kranken, religiösen Gehirn entspringen, das nicht das Wort Gottes kennt. Ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Deswegen fängt alles damit an. Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der Schlüssel, dass das Wort auf unser Herz geschrieben wird, ist Nachsinnen. Und du hörst so wenig über diese so wichtige Sache. Und alle sind beschäftigt, aber nicht mit dem, womit sie wirklich beschäftigt sein sollten. Nachsinnen, das heißt, ein Vers zu nehmen, darüber nachzudenken, ihn immer wieder zu sprechen. Das hebräische Wort hat was mit Murmeln zu tun, vor sich hin zu sprechen, auf den Lippen zu haben. Ein Vers oder ein halber Vers. Und du sagst, oh, das ist aber langweilig. Ja, das sagst du, weil du das noch nie gemacht hast, weil du gar keine Erfahrung davon hast. Das sind Lügen, die dich davon abhalten wollen, das Kostbarste zu erobern, die Kraft des Wortes Gottes. Ich vergleiche das immer so mit dem Wort. Also stell dir vor, da kommt der Alien zu dir zu Besuch, ja? Vom anderen Stern. Ja? Und du schwärmst ihm vor, ihr redet dann über Ernährung, und du schwärmst ihm vor Nüsse. Also Nüsse, das ist was ganz Nahrhaftes. Da ist Power drin. Das außerdem schmecken die süß und das ist richtig gut. Und du machst in den Mund wässrig und dann sagst, okay, gib mir auch mal eine Haselnuss. Der nimmt die Haselnuss im Mund. Naja, so richtig Power kommt da nicht. Du musst die knacken. Nicht auf dem Kern, auf der Schale rumlutschen, du musst es knacken und an den Kern kommen. Und so ist es mit dem Wort. Viele nehmen es in den Mund, so viel hat es jetzt auch nicht gebracht. Das Wort muss geknackt werden. Die innerste Kraft muss freigesetzt werden und das geschieht nur durch Nachsinnen. Nicht durch Predigt hören, nicht durch Seminare besuchen, nicht durch Bibel lesen oder andere Bücher lesen oder irgendwas. Es geschieht auf eine Art und Weise, indem du unter der Leitung des Heiligen Geistes ein Wort nimmst und das über Wochen und Monate bearbeitest, darüber brütest, darüber nachsinnst, daraus Gebete machst, daraus Proklamationen machst, daraus etwas machst, was dich in Kontakt bringt mit Gott, weil es ist ja sein wunderbares Wort. Und als ich gelernt habe, in jungen Jahren über die Kraft des Wortes und diese Sache mit Nachsinnen. Und aus Zeitgründen verweise ich jetzt einfach nur auf Josua 1, Vers 8 und da siehst du genau dasselbe. Ach, lass uns hier noch zu Ende sehen. Was ist die Frucht von Nachsinnen, von diesem Lebensstil des Nachsinns über dem Wort? Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Frucht. Ein Segen für andere kommt aus Nachsinnen über dem Wort, nicht aus Aktivitäten, aus Nachsinnen. Und das ist das Verrückte, du hast so viele Ideen, du bist so kreativ, du bist so stark und Gott sagt, nichts von dem brauche ich, setz dich hin und verbring Stunden über meinem Wort. Und sagst, hey, ich habe Besseres zu tun, ich habe tolle Ideen und wir könnten das machen, wir machen Action und wir gehen jetzt raus und wir machen und wir tun. Ja, und was sind die Ergebnisse? Was sind die Ergebnisse? Noch nie war die Christenheit, und reden wir nur von der pfingstlich-charismatischen Christenheit, so aktiv wie heute. Und die Ergebnisse waren noch nie so schlecht oder schwach oder unbeeindruckend. Das ist so. Weil wir ersetzen Aktivitäten mit Zeit im Wort und Zeit vor dem Herrn. Und er sagt hier, das bringt wirklich Frucht und seine Blätter verwelken nicht. Wow, was ist das denn? Keine Phasen von Langeweile und von Öde und von oh, wieder nichts los. Frische Beziehung mit dem Herrn, Freude an ihm, Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt kommt es und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Das ist ein anderes Wort für Erfolg. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Was für Verheißungen aus diesem simplen Ding, was so schnell übersehen wird, Nachsinnen über dem Wort. Und wenn du Josua 1, Vers 8 dir anschaust, dann ist genau dasselbe. Da ist Josua mit dieser Riesenbürde Moses gegangen. Josua soll jetzt dieses Volk führen und hat gesehen, was Mose für einen Stress mit denen hatte. Und Gott kommt und ermutigt ihn. Und wie ermutigt er ihn? Sagt, lass das Wort dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern sinne darüber nach, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, nach all dem zu handeln. Und dann wirst du Erfolg haben. Der brauchte Erfolg, auf jeden Fall. Und der Erfolg kommt aus Nachsinnen über dem Wort. Und wir reden hier von gesegnet sein, um ein Segen zu sein, nicht ein Selbstzweck, sondern am Schluss soll ein Segen kommen. Jesus hat gesagt, Ströme von lebendigem Wasser sollen von uns fließen. Ströme, das ist ein anderes Wort für, sind ein Segen für andere. So, die letzten 3 Minuten nehme ich noch, um ein Beispiel zu geben. Aus meinem eigenen Leben, als ich das entdeckt habe, die Kraft des Wortes und wird, die Kraft des Wortes wird freigesetzt durch Nachsinnen, habe ich gesagt, okay, das will ich sehen, das will ich erleben. Was ist meine größte Baustelle? Und ich musste nicht 10 Tage fasten und beten, ich wusste sofort, Minderwertigkeit, das war meine größte Baustelle. Diese Schwäche, dieses alle anderen sind toll und ich bin im Minus und allen geht's gut und mir geht's schlecht und mir wird es immer schlechter gehen und ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Und Heiliger Geist, was soll ich nehmen? Und mir kam dieses Wort aus Jesaja, was auch eine Schlüsselrolle in meiner Bekehrung gespielt hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So, das war das Wort. Sag so, jetzt fange ich an zu tun, was ich verstanden habe über Nachsinn. Habe es auf ein Kärtchen geschrieben, habe es in der Tasche gehabt, zu jeder passenden Gelegenheit während der Arbeit mal wieder auf Toilette verschwunden, meine Karte rausgeholt und gelesen. Nach kurzer Zeit kannte ich das schon auswendig und habe dieses Wort auf der Arbeit, während des Tages, morgens in meiner Gebetszeit, abends, dieses Wort gesprochen und gesprochen und gesprochen. Hunderte, wahrscheinlich mehr als hunderte von Male. Immer wieder dieses eine Wort. Und das kombiniert mit Anbetung. Das ist dein Wort. Das sagst du über mich. Das ist die Wahrheit. Ich habe ein Recht, das zu erleben. Und alles in mir, was dem widerspricht, mache ich zu meinem Feind. Und mit dem gehe ich ganz rabiat um. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen ich das getan habe, ich weiß, aber dass es einen Tag gab, wo ein Wunder passiert ist. Und das Wunder bestand darin, dass ich in meiner Stimme, mit der ich das Wort Gottes gesprochen habe, etwas gespürt habe und erlebt habe vom Herzen Gottes. Und das war die Passage, du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das Wunder bestand darin, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben als Christ gespürt habe, dass Gott begeistert ist, dass er mich hat. Und das war der Durchbruch. Und danach war nur noch Schutt wegräumen. Aber das war der Durchbruch. Weil mein Leben bestand darin, dass ich nie das Gefühl hatte, irgendwer freut sich, dass ich da bin. So bin ich in der Familie aufgewachsen, so ging es in der Schule weiter, nachher auch noch Polizei und keiner hat sich gefreut, dass ich da bin. Ich war immer nur eine Last. Deswegen kann ich mich so gut mit Jabez identifizieren. Schmerz und er hat nur Trouble verursacht. Immer im Minus. Und ich hörte aus meiner Stimme, das war nicht mehr nur meine Stimme, sondern da kam die Begleitmusik des Heiligen Geistes und setzte etwas in mir frei. Gott freut sich, mich zu haben. Das ist was anderes als, ich höre die Predigt, Gott liebt dich. Das haben wir alle schon gehört. Und wie viele Christen gibt es, die das nicht genießen können? Und die sagen, ich wünschte, das wäre wahr. Ich wünschte, ich könnte das auch mal erleben. Du kannst. Die Kraft ist im Wort. Und die Kraft wird freigesetzt, nicht durch ein bisschen drauf rumlutschen, sondern knacken, den Kern knacken, freilegen. Und das geschieht durch Sprechen. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Erst im Mund und dann im Herzen. Wir schreiben, indem wir sprechen. Mit Glauben, mit Zuversicht. Und das war so ein Schlag gegen Minderwertigkeit, zu erleben, Gott freut sich, dass ich da bin. Natürlich, ich habe bald verstanden, Gott freut sich nicht über alles, was ich tue. Aber Gott freut sich, dass er mich hat. Und viele sind so überwältigt von ihrem Negativen und Schuldbewusstsein und Versagerbewusstsein und so weiter. Das nimmt so viel Raum ein, dass sie nicht glauben können, dass Gott sich noch an ihnen freut. Weil sie die Liebe Gottes nicht kennen, weil sie denken, die Liebe Gottes wird limitiert durch ihr Versagen. Das ist eine der größten Lügen des Teufels. Ich wiederhole das nochmal zum Mitschreiben. Die Liebe Gottes wird nicht limitiert durch dein Versagen. Danke, darauf habe ich gewartet. Wenigstens ein. Wie sind wir hier? 60 Leute. Ein überzeugtes Amen. Da bin ich ja schon froh als Prediger. Sag ich, oh danke, es scheint doch irgendwie zu funktionieren, das Wort. Halleluja. Das ist der Segen des Nachsinnens. Ein Vers, immer wieder. Und du sagst, das wird langweilig. Nein, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Geist muss das Wort lebendig machen in dir. Es ist nicht der Bibeltext, deine zugeschlagene Bibel auf dem Nachttisch. Es ist dieses Wort hier lebendig gemacht in deinem Herzen. Das sind nur 30 Zentimeter. Aber die müssen erstmal gemeistert werden. Von hier nach da. Das ist das Wunder, das muss passieren. Aus der Druckerschwärze muss Saft und Kraft und Erleben kommen, dass du genießen kannst in deinem Herzen. Das ist Glauben an das Wort Gottes. Leider hat das was mit Zeit zu tun. Leider hat das was mit Disziplin zu tun. Und wir möchten ja alle Instant. Kannst du mir nicht die Hände auflegen? Ich will das auch haben. Nein, kann ich nicht. Und du kannst durch die ganze Welt reisen, die vollmächtigsten Männer Gottes aufsuchen. Die werden dir alle, wenn sie ehrlich sind, sagen, du musst alleine diesen Weg gehen. Niemand kann das für dich tun. Die erste Reaktion auf, boah, was ist uns alles geschenkt, ist Fleiß. Okay, haben wir das? Super, dann sind wir bereit für die kleine Pause jetzt. Danke.
Ja, vielen Dank, Hartwig. Ich möchte ganz kurz noch eine Minute, ja, gleich draußen, einfach um das auch nochmal zu bekräftigen. Als ich mich bekehrt habe, ich kannte Hartwig gar nicht, weder diese Lehre hier oder sonst noch was. Ich hatte auch keine Kirche, gar nichts. Ich habe mich bekehrt auf einer evangelistischen Veranstaltung und kam aus einem Hintergrund, der sehr religiös geprägt war. Und entsprechend hatte ich sehr lange noch damit erstmal zu kämpfen, dass ich jetzt wirklich errettet bin. Also Heilsgewissheit hat sich bei mir irgendwie nicht so sofort einschleichen können, einfach aus dem Hintergrund, wo ich herkam. Und ohne dass ich jetzt Hartwigs Lehre hier oder diese ganzen Konzepte, irgendwas davon jemals gehört habe, ich hatte auch keine Kirche, ich war allein, ne? Hatte der Heilige Geist mir ganz klar einfach gemacht, hat mir 2, 3 Verse gegeben, die mit Errettung zu tun haben. Zum Beispiel das, was Hartwig sagte, ne? Wer mit dem Mund bekennt, mit dem Herzen glaubt, der ist errettet und noch 2, 3 andere. Und habe die einfach immer wieder vor mich her mitgenommen, aufgeschrieben. Wenn diese Momente kamen, wo die Heilsgewissheit wieder weg war, wo ganz klar war, du bist gar nicht errettet, habe ich einfach diese Dinge immer wieder genommen, gebetet, aufgesagt, habe viel Zeit auf den Knien einfach diese Dinge laut ausgesprochen. Und ja, nach kurzer Zeit oder nach einiger Zeit war das in meinem Herzen ganz klar, absolut fest, ich bin Kind Gottes und keiner kann mir das nehmen. Und deswegen kann ich das nur bestätigen, ohne dass ich jetzt irgendwie damit überhaupt in Kontakt stand, schon vorher erlebt, dass das wirklich funktioniert, wenn wir anfangen nachzusinnen und das Wort Gottes ernst zu nehmen und die Erwartung haben, dein Wort ist die einzige Möglichkeit, dass es in mein Herz gerät. Amen. Okay, lass uns jetzt mal, wir machen mal bis, ja jetzt schon, ja 20 Minuten Pause. Ihr könnt gerne draußen, es ist super schönes Wetter, könnt ihr einfach mal noch einen Kaffee trinken gehen, euch ein bisschen austauschen und dann treffen wir uns wieder kurz vor 12 hier drin und dann machen wir weiter. Genau.